Klartext-Podcast von Thilo Baum, Folge 67, Hervorhebungen und Ausrufezeichen. Wir sind in der ersten Podcast-Folge des Jahres 2021. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles, erfolgreiches neues Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie auf ARD, also im ersten, diese Sendung gesehen haben, diesen Doppelfilm namens Feinde von Ferdinand von Schirach. Ich habe mir lange überlegt, ob ich über diesen Film diese Podcast-Folge mache. Etwas anderes war zunächst geplant. Dann habe ich gedacht, okay, du musst es unbedingt besprechen. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, einen Blogbeitrag zu schreiben über dieses ARD-Projekt. Diesen Blogbeitrag finden Sie auf meiner Webseite thilo-baum.de mit TH unter Blog. Warum habe ich diesen Text als Blogbeitrag geschrieben? Weil er dann doch ein bisschen länger geworden ist und ich ganz viele Leserinnen und Leser habe, die in einem Blogbeitrag sehr, sehr schnell erfassen, worum es geht, weil sie nämlich über einen solchen Text drüber fliegen. Gleichzeitig gibt es natürlich Menschen wie Sie, die lieber gerne oder die überhaupt gerne erstmal einen Podcast hören, weil sie vielleicht im Auto sitzen oder weil sie auf dem Hometrainer sitzen oder sonst irgendwas tun, parallel bügeln, Wäsche waschen. Und dafür ist natürlich eine Podcast-Folge ganz toll, wenn man nebenher sozusagen was tut und wenn man nicht lesen muss. Ja, das sind also zwei verschiedene Formate und die unterscheiden sich allerdings in einem ganz wichtigen Punkt. Beim Podcast können Sie nicht über den Text drüber fliegen. Sie wissen also nicht, worüber rede ich jetzt in 5 Minuten, interessiert mich das oder spule ich weiter, sondern wenn Sie weiter spulen, weil ich Sie langweile, dann wissen Sie in aller Regel nicht, wo Sie landen, wenn Sie nicht mehr spulen, also wo Sie dann weiterhören, während Sie bei einem Text, den Sie vor sich haben, auf Papier oder am Bildschirm, durch wenige Blicke erkennen, okay, wo wird es wieder interessant. Und heute möchte ich in dieser Podcast-Folge mal darüber sprechen, wann merken wir eigentlich, ob es wieder interessant wird, ob uns ein bestimmtes Thema interessiert in einem Text, den wir vor uns haben. Also ich spreche jetzt über geschriebene Texte, die wir lesen, bei denen wir auch selbst sagen können, okay, ich überfliege den Text und wie schaffe ich es, wenn ich so einen Text formuliere, eine Art Leserführung einzubauen, also dafür zu sorgen, dass die Leute da landen, wo sie sich wirklich für interessieren oder wofür sie sich wirklich interessieren. Das ist der Punkt. Gleichzeitig empfehle ich Ihnen trotzdem den Blogbeitrag zum ARD-Projekt. Ich fand das sehr, sehr wichtig, darüber zu schreiben. Ich finde dieses Projekt Feinde von Ferdinand von Schirach im ersten und in den dritten Programmen aus sehr vielen Gründen sehr misslungen und lesen Sie mal im Blog, warum ich das meine. Sie müssen meine Meinung dabei natürlich nicht übernehmen. Der Anspruch besteht eigentlich nie bei irgendwelchen Texten. Ich komme gleich nochmal darauf, was das mit Hervorhebungen und Ausrufezeichen zu tun hat. Das ist ja der Titel dieser Podcast-Folge. Aber erstmal, wenn ich eine Meinung vertrete über einen bestimmten ARD-Film, den ich schlecht finde, dann heißt das nicht, dass diese Meinung allumfassend und generell gültig ist. Ich habe nicht den Anspruch, dass Sie meiner Meinung sind. Ich habe nur den Anspruch, begründen zu dürfen, warum ich meine, was ich meine, okay? Das bedeutet dann, und jetzt kommen wir zum Thema, dass ich in so einem Blogbeitrag nicht zum Beispiel mit Ausrufezeichen arbeite hinter irgendwelchen Sätzen, die ich besonders wichtig finde. Also ich werde zum Beispiel nicht eine Meinung formulieren, also und zum Beispiel sagen, ja, und dieser dramaturgische Kniff war total daneben, wenn ich das schreibe, kommt hinter diesem Satz ein Punkt. Kein Ausrufezeichen. Warum? Weil ich mit diesem Ausrufezeichen übergriffig wäre, weil ich mir damit quasi anmaßen würde, Ihnen vorzuschreiben, was Sie meinen sollen. Und das werde ich nicht tun. Okay? Wir gehen gleich weiter darauf ein. Das Thema Ausrufezeichen kommt erstmal wieder so gegen Ende dieser Podcast-Folge. Ich will kurz über die Hervorhebungen sprechen. Also es geht um Fettungen, sie unterstreichen Passagen, sie setzen Passagen kursiv. Um diese Hervorhebungen geht es. Ich habe einen guten Kunden, den mag ich sehr, und der bucht mich immer wieder, um seine Positionen auszuarbeiten. Er schreibt, über gesellschaftspolitische Dinge. Er schreibt also über Thesen, er bringt Meinungen, er bringt Hintergründe, er bringt Analysen und er bittet mich immer wieder bei seinen Texten, die er dann auf allen möglichen verschiedenen Plattformen, teilweise in Zeitschriften veröffentlicht, dabei bittet er mich um Strukturhilfe. Also da geht es nicht um die Korrektur von Kommafehlern, sondern es geht darum, dass der Text so aufgebaut ist, dass er wirklich klar ist, dass die Leute den Gedanken gerne folgen und dass sie auch, ja, sage ich mal, gut nachvollziehen können, was mein Kunde sagen will. Und was mein Kunde sagen will, ist nicht banal. Ich habe von diesem Mann noch nie einen drögen, langweiligen, trivialen Text bekommen, sondern es sind immer extrem tief durchdachte, volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, wissenschaftliche Hintergrundüberlegungen, extrem gut recherchiert, mit sehr, sehr viel Hingabe zusammengebaut. Und wenn er dann einen sehr, sehr komplexen Text hat und sich dann fragt, ob ihm die Menschen überhaupt folgen, angesichts dieser Komplexität, kommt er dann auf mich zu. Ich arbeite dann an so einem Text ein paar Tage. Ja, also es ist dann so, dass ich natürlich diesen Text erstmal so überarbeite, wie ich das denke. Dann schicke ich ihn zurück. Dann hat er noch zwei Änderungen. Dann spielen wir ein bisschen Ping-Pong. Und so insgesamt nach 2-3 Tagen sind wir damit durch. Und der Text ist dann druckreif oder wird ins Englische übersetzt oder Ähnliches. Und das ist wirklich eine strukturelle Arbeit. Ich fasse bei dieser Arbeit nichts inhaltlich an. Also manchmal habe ich eine Frage. Da frage ich dann, ist das jetzt deine Meinung oder ist das die Lehrmeinung? Oder wer sagt das? Oder haben wir das wirklich recherchiert? Haben wir einen wissenschaftlichen O-Ton für diese Behauptung? Solche Fragen stelle ich natürlich, damit der Text am Schluss plausibel ist. Aber was ich mache, wenn ich diesen Text anfasse, ich gehe wirklich nur strukturell damit um. Konkret hat er mir 16 Seiten Text geschickt. Also wenn ich es auf A4 darstelle in Word, dann komme ich auf 16 Seiten Text mit ungefähr 90 bis 100 Absätzen. Ja, es ist tatsächlich so. Also unfassbar viele Absätze. Manche Absätze sind länger, manche Absätze sind kürzer. Und da gilt ja der Gedanke, oder hier gilt, dass jeder Gedanke, den ich bringe, einen Absatz bekommt. Ja, dazwischen, zwischen diesen Absätzen kommen Leerzeilen, beim Podcast kommen Pausen, ja, dass ich also mal einen Gedanken abschließe, einen Punkt setze und eine Pause mache. So, und das heißt, wenn ich jetzt so einen Text bekomme mit 16 Seiten, dann weiß ich ja erstmal gar nicht, worum es geht. Ich muss also diesen Text erstmal erfassen. Und das mache ich so, dass ich mir diesen Text anschaue und dann überfliege erstmal und dann ungefähr einen Eindruck bekommen, worum es geht. Und dann erst lese ich Absatz für Absatz und das wirklich intensiv und langsam, um dann eine Notiz zu machen, ein Schlüsselwort hinzuschreiben, auf dem dann oder welches dann sagt, worum es in diesem Absatz geht. Das Interessante ist ja, dass so ein Text eine lineare Struktur hat, was ja daran liegt, dass die Zeit linear verfließt. Wir können ja nicht vernetzt, verzweigt lesen. Das geht nicht. Wir können auch komplexe Texte nur linear lesen. Einen Gedanken nach dem anderen. Jetzt gibt es vor allem naturwissenschaftlich gebildete Menschen, die knallen ihre Texte dann mit Aufzählungen voll. Das kann man machen. Sicherlich ist aber in aller Regel ja nicht mal nötig, weil Leserinnen und Leser beim Lesen schon verstehen, wenn 3 aufeinanderfolgende Absätze, die Unterpunkte zum vorigen sind. Ja, das ist also schon, das können wir den Leuten schon zutrauen, dass sie das erfassen. Eine Liste mache ich, wenn ich wirklich mehrere kurze Punkte habe, die ich kurz erkläre, aber ich würde niemals eine Liste machen, eine nummerierte Liste oder mit Punkten eine Liste machen, deren einzelne Absätze dann wieder so lang sind wie ein Absatz im Haupttext. Verstehen Sie, was ich meine? Wissenschaftler denken so, das weiß ich. In der wissenschaftlichen Literatur ist es auch völlig in Ordnung, aber wenn wir Texte gefällig machen wollen, wenn wir Texte populär machen wollen, dass die Menschen wirklich den Inhalten folgen, dann brauchen wir eine ganz einfache lineare Struktur. So, mit den Schlüsselwörtern mache ich also am Schluss Notizen wie in der Schule. Da schreibe ich dann an die Seite zum Beispiel genetische Impfstoffe. Ja, dann weiß ich, in diesem Absatz geht es um genetische Impfstoffe. Das sind also Impfstoffe, bei denen die Gentechnik eine besondere Rolle spielt. Oder bei 2 anderen, 3 anderen Absätzen schreibe ich daneben eine Klammer, eine zusammenfassende Mengenklammer und schreibe, in diesen drei Absätzen geht es um Immunisierung ist nicht gleich Übertragbarkeit. Ja, also das wissen auch viele Menschen nicht, dass zum Beispiel die Impfung mit einem Impfstoff gegen eine bestimmte Krankheit zwar das Individuum schützt, aber nicht unbedingt dafür sorgt, dass das Individuum das Virus nicht bekommt oder weitergeben kann. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und um diese Unterscheidung geht es in diesen drei Absätzen. Und dann kommt da von mir so ein Begriff dazu. So, das heißt, ich habe dann am Schluss 16 Seiten, 90 Absätze, keine Ahnung, mit Schlüsselbegriffen versehen. Ich weiß also genau, was wo steht. Und dann schaue ich mir einfach die Schlüsselbegriffe an und überlege, haben wir es hier mit einer plausiblen Argumentation zu tun? Also ist zum Beispiel der eine Schlüsselbegriff logisch, wenn ich ihn nach dem anderen Schlüsselbegriff bringe, inwieweit beziehen die sich aufeinander? Und dann weiß ich, was in welchem Absatz steht und baue das entsprechend um. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht bei diesem Auftrag drei zusammenhängende Absätze von weiter hinten nach vorne gezogen, was weiß ich, von Seite 14 auf Seite 11. Weil ich denke, du hast doch auf Seite 11 schon das Thema angerissen, dann kannst du doch nicht weiter hinten nochmal damit anfangen, sondern lass uns doch diese Absätze von Seite 14 auf die 11 heben, um das noch ein bisschen zu vertiefen, dann wird ein bisschen gekürzt, dann werden die Übergänge geglättet und dann habe ich eine schlüssige Argumentation. Viele Absätze habe ich auch einfach gestrichen, weil sie nicht nötig sind, weil sie zu weit führen, ja, weil sie off-topic werden, weil der Autor vom 100. ins 1000. kommt und damit den Faden, den roten Faden verliert. Und das ist in der Zusammenarbeit mit diesem Kunden auch wirklich eine tolle Sache, weil der fühlt sich da nicht gekränkt oder sowas, wenn ich ihm sage, Alter, das führt zu weit an der Stelle. Der ist dankbar dafür, dass ich seine Gedanken auf die Linie bringe. Dass er sozusagen weiß, okay, wo sind die Grenzen meines Themas? Es gibt da ganz andere Leute, die sich in Texte verlieben, so Künstlertypen, die dann denken, oh nein, da darf man nichts anfassen. Doch, der Text ist nicht für uns, die wir die Texte schreiben, gedacht, sondern Texte sind für Leserinnen, Leser, Hörerinnen gedacht. Und wir müssen versuchen, unsere Gedanken aus deren Sicht plausibel zu machen. Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema gemacht, also das Thema hieß Textaufbau, Sie können es ja nochmal nachhören, das ist die Folge 15. So, danach ist es immer klüger, erst genau zu definieren, was in welchem Absatz steht, bevor wir losschreiben. Ganz viele Leute setzen sich hin, schreiben los. Die haben im Kopf eine ungefähre Idee, worum es geht, sagen, boah, das ist genial, das will ich erzählen, setzen sich hin, schreiben los. Je länger der Text wird, desto mehr kommen sie ins Chaos, weil sie denken, oh Mist, ich hätte da vielleicht mal noch einen Gedanken einfügen können. Dann fügen sie den ein, dann entstehen Fehler, weil sie etwas beschreiben, was noch gar nicht, oder weil sie etwas erwähnen, was noch gar nicht erklärt ist. Dann heben sie Absätze um. Also wenn sie nicht in Devil's Kitchen kommen wollen, bei dieser Art zu arbeiten, dann rate ich ihnen dringend, zuerst klarzumachen, was steht in welchem Absatz. Das heißt, das, was ich bei der Arbeit mit dem Kunden mache, indem ich aus einem fertigen Text oder redigierfähigen Text rausarbeite, welche Schlüsselbegriffe wo stehen, diese Arbeit machen Sie, wenn Sie schreiben, bitte ab sofort zuerst. Sie machen eine Liste mit Schlüsselbegriffen, was steht in welchem Absatz, was ist die Hauptargumentation, Hauptgedankenführung eines Absatzes. Und dieses Prinzip, das gilt eigentlich für alle Texte, das gilt für jede Struktur, das gilt für Zeitschriftenbeiträge genauso wie für Bücher. So, wir kommen dann zum nächsten Schritt. Nachdem die Reihenfolge der Absätze korrigiert war, also es war sozusagen alles umgehoben, da habe ich immer noch nicht, bin ich immer noch nicht ins Sprachliche gegangen, sondern ich habe erstmal Zwischenzeilen eingefügt, also zwischen Überschriften, zwischen Absätzen mit Leerzeilen oben und unten, darüber, darunter, Zwischenzeilen, Überschriften, Zwischenüberschriften, die Stichwörter vorgeben, worum es in den nächsten Absätzen geht. Also bitte nicht, schreiben Sie nicht über jeden Absatz eine Zwischenzeile, das ist zu viel, da dreht man durch beim Lesen, sondern so alle 4, 5 Absätze oder 3, sodass man mal sagt, okay, hier kommt eine Zwischenzeile, eine Zwischenüberschrift und diese Zwischenüberschrift gibt uns eine Art, ja, Leitfaden vor, eine Art Stichwort, worum es in den nächsten Absätzen geht. Diese Zwischenzeilen helfen dem Leser später bei der Orientierung, gerade bei langen Texten. Also so eine Zwischenzeile könnte, um beim Beispiel zu bleiben, zum Beispiel heißen, warum Impfstoffe nicht unbedingt die Übertragung verhindern. Ja, das ist, warum Impfstoffe nicht unbedingt die Übertragung verhindern, sind 7 Wörter. Das ist, ja, viel länger sollte es nicht sein, aber das ist eine denkbare Zwischenüberschrift. Und dann kommen 3, 4 Absätze, die mir erklären, okay, wie funktionieren eigentlich Impfstoffe? Was ist der Unterschied zwischen einer Immunisierung des Individuums? Kann ich das Virus trotzdem tragen, obwohl ich selbst davon nicht krank werden kann? So, und das Ganze dann argumentieren und erklären. Und dann sagen, es gibt einfach verschiedene Impfstoffe, die ganz viele verschiedene Funktionen haben. So, nachdem diese Struktur klar war, kam der Kunde dann mit einer Idee an. Er hat gesagt, wollen wir nicht den gesamten Text mit Hervorhebungen überziehen? Ja, also wollen wir nicht im gesamten Text das Wichtige fett machen, unterstreichen, kursiv setzen? Also er meinte damit, wir sollten den Lesern deutlich machen, was besonders wichtig ist. Und da habe ich sofort protestiert und gesagt, bitte nicht. Warum? Warum habe ich protestiert? Erstmal kennen Sie möglicherweise Texte, vielleicht schon mal gesehen, die von solchen Hervorhebungen durchzogen sind. Und wenn dann solche Hervorhebungen nicht einheitlich sind, sondern es wird gefettet und unterstrichen und kursiv, weil der Autor denkt, oh, das ist besonders wichtig, da mache ich nicht nur fett, sondern unterstreiche auch noch. Und dann ist was noch wichtiger, dann wird das gefettet, unterstrichen und kursiv gesetzt. Und dann denkt er, da brauchen wir Großbuchstaben. Also, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Ergebnis ist unfassbar nachteilig für die jeweiligen Autoren. Man hält die Urheber solcher Texte für völlige Wirrköpfe. Ja, das ist das Problem. So, mein Autor ist natürlich überhaupt kein Wirrkopf. Das ist ein komplett straight, strukturiert denkender, hochintelligenter, kluger Mann. Aber wenn jemand jetzt sich emotional und impulsiv leiten lässt von seinen Gedanken und wenn er dann vom Hundertsten ins Tausendste kommt und wenn er dann eine Interpretation aufbaut und dann noch ein Gerücht reinstreut und dann noch eine gesellschaftliche Warnung und dann noch eine Verschwörungstheorie und dann noch eine Weltuntergangsankündigung, ja, dann haben wir es genau mit diesem Menschenschlag zu tun, der seine Gedanken nicht im Griff hat. Und das ist fatal. Wenn Sie einen Text haben, der von Hervorhebungen durchzogen ist, dann werden Sie mit aller Wahrscheinlichkeit zu Recht denken, dieser Autor hat seine Gedanken nicht im Griff. Und das ist dann wahrscheinlich auch tatsächlich der Fall. Also nochmal zu meinem Kunden, super Typ, ja, komplett klar in der Rübe. Und ich wollte einfach dafür sorgen, dass dieser Eindruck nicht bei ihm entsteht. Er hat komplexe Themen. Die muss man halt strukturieren, das muss man halt richtig machen. Das geht auch, ja, das können wir auch zusammen ganz gut. Aber wir dürfen nicht einen solchen Eindruck erzeugen, indem wir anfangen plötzlich mit Fettungen oder Unterstreichungen. So, und es gibt noch einen Punkt, der geht gar nicht so sehr in die Richtung, was glaubt der Leser vom Autor, sondern ich habe ihm dann geantwortet auf diese Frage per E-Mail. Ich habe gesagt, von den Hervorhebungen würde ich absehen. Lassen Sie uns vielleicht noch ein paar mehr Zwischenzeilen einfügen, die Leser brauchen die Zwischenzeilen zur Orientierung und die Zwischenzeilen sind ohne Ausrufezeichen, die sind auch nicht kursiv, sondern sind einfach Stichwörter, sofort erkennbar, weil Luft drumherum ist und dann wissen die Leser schon auf einen Blick sehr schnell, worum es in den nächsten Absetzungen geht. Fettungen im Text lenken eher ab. Die Zwischenzeile darf gefettet sein, okay, aber eine Fettung im Text lenkt ab. Warum? Eine Zwischenzeile gibt mir eine Orientierung, was steht im Text wo. Und ich kann selber sagen, okay, mich interessiert das nicht. Und so hilft mir das System der Zwischenüberschriften beim Überfliegen von Texten. Natürlich sehe ich auch, nicht nur ich, auch andere Leute, die mit Sprache zu tun haben. Wer lesen kann, sieht in aller Regel auch beim Überfliegen in den Absätzen, worum es da geht. Und braucht keine Fettungen, um zu erkennen, worum es da geht. Ganz wichtig, wenn ich jetzt etwas fette in einem Absatz, weil ich denke, das ist besonders wichtig, dann findet das der Leser vielleicht gar nicht wichtig. Der findet vielleicht was anderes in dem Absatz wichtig oder empfindet es als Grund, um den Text an dieser Stelle zu überfliegen. Und das ist der Punkt, den ich meine. Fettungen kursiv unterstrichen, je nachdem wie viel das ist tendenziell eine Bevormundung. Eine Bevormundung, durch die der Autor dem Leser sagt, wie er lesen soll. Also es ist so, wie wenn Sie einen Teller mit Essen vor sich haben und irgendeine Instanz dirigiert Sie, dass Sie zuerst vom Reis probieren, dann vom Spinat und dann vom Fisch. Der Text besteht aus Reis, Spinat und Fisch und der Leser entscheidet selbst, wofür er sich interessiert. Obwohl sie vielleicht beim Essen erst den Fisch probieren wollen, würde eine Hervorhebung, also ich will den Leser, den Esser, auf etwas hinleiten und ich will ihn dahin zwingen, dass er zuerst den Reis probiert, weil der so toll ist, weil mir der so super gelungen ist. Nein, so toll der Reis auch ist, so toll ihr Argument auch ist, Esser und Leser entscheiden selbst, wovon sie zuerst probieren, okay? Und diese Autonomie, diese Freiheit sollten wir an keiner Stelle irgendwie einschränken. Eine Zwischenzeile sagt im übertragenen Sinne unaufdringlich, was auf dem Teller ist, also woraus der nächste Gang besteht. Und ein Text ohne Hervorhebungen lässt dem Leser die Freiheit, die Informationen in der Art aufzunehmen, die er bevorzugt. Also einzelne Passagen fetten, nur weil wir sie für besonders wichtig halten. Damit mischen wir uns ins Denken unserer Leserinnen und Leser ein und machen ihnen Vorschriften. Und das ist übergriffig. Viele Leute empfinden das als übergriffig. Ich entscheide selbst, welche Prioritäten ich setze. Und ganz ähnlich sind die Ausrufezeichen. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, aber dieses Argument ist doch besonders wichtig, da muss ich doch ein Ausrufezeichen setzen. Und die setzen dann Ausrufezeichen nach angeblich besonders wichtigen Aussagen, obwohl die Leser selbst erkennen, ob was wichtig ist. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel nicht aus dem Kundenkontext, sondern ich nehme was Tagesaktuelles. Ich nehme mal die Aussage, Regierungen verschärfen Kontaktbeschränkungen. So, das ist ein Satz. Regierungen, Landesregierungen verschärfen Kontaktbeschränkungen, Punkt. Nach einem normalen Aussagesatz kommt ein Punkt. Die Formulierung genügt völlig, damit die Leser verstehen, was das bedeutet. Also wenn wir sagen, es gibt jetzt in den Hotspots 15 Kilometer Radius Ausgangsbeschränkung, dann erkennt ein Leser schon die politische Dimension und man erkennt auch, was es fürs Individuum bedeutet. Um das deutlich zu machen, genügt das zu sagen. Ich brauche kein Ausrufezeichen dahinter. Wenn wir ein Ausrufezeichen setzen hinter den Ausdruck Regierungen verschärfen Kontaktbeschränkungen, dann wird das Ganze zum Geschrei. Regierungen verschärfen Kontaktbeschränkungen! Ja klar, ein Zeitungsjunge in den 20er Jahren musste schreien, damit die Leute, die gerade in den Bus einsteigen, noch hören, dass die Zeitung sich zu kaufen lohnt. Aber heute, Ausrufezeichen setzen wir bitte nur nach Ausrufen. Wow! Mist! Und wir setzen Ausrufezeichen nach Befehlen. Komm her, tragen Sie sich jetzt ein. Schluss jetzt, Ausrufezeichen. Da sind Ausrufezeichen richtig gesetzt. So wie ein Fragezeichen nach einer Frage kommt, kommt ein Ausrufezeichen nach einem Ausruf oder eben nach einem Befehl. Und wie sehen Ihre Texte aus? Bevormunden Sie Ihre Leserinnen und Leser? Arbeiten Sie mit Fettungen? Fetten Sie Dinge, die Sie wichtig finden, andere aber vielleicht nicht? Setzen Sie Ausrufezeichen, um Ihre Position zu verstärken, dann sollten Sie vielleicht stärker argumentieren. Die Stärke sollte im Wort liegen, nicht im Ausrufezeichen. Und ich hoffe, ich habe Sie mit dieser Podcast-Folge ein wenig inspiriert. Die allermeisten Menschen finden sich qua ihrer Wassersuppe selbst in einem Text zurecht. Eine Leserführung durch Zwischenzeilen ist sinnvoll. So können die Leute schneller erkennen, ob sie Passagen überfliegen. Und die Leute haben den nötigen Grips dazu. Sobald wir im Text etwas fetten oder unterstreichen, wandert das Auge dorthin. Und wenn diese Fettung im Absatz steht, dann hindere ich den Leser beim Überfliegen. Der findet schon selber im Absatz, was er wichtig und unwichtig findet. Und wenn ich fette oder unterstreiche, dann kann ich den Leser sogar verärgern, weil ich mit diesem überdeutlichen Hinweis ihn zwinge, so zu denken, wie ich denke. Dazu zum Schluss vielleicht noch folgenden Gedanken. Was wir meinen, meinen wir. Wir können nicht erwarten oder verlangen, dass unsere Leserinnen und Leser unsere Meinungen übernehmen. Wir können auch nicht verlangen, dass sie unsere Prioritäten übernehmen, also das, was wir für wichtig und unwichtig erachten. Ich kann nicht erwarten, dass ein Leser das übernimmt. Vielleicht ist es den Leuten völlig egal, ob sie einen Ausgangssperrenradius haben. Keine Ahnung. Also was ich denke, denken noch lange nicht andere. Ich bin ja auch nicht der Meinung anderer Menschen in jedem Punkt. Was wir für wichtig halten, für skandalös, das können andere Leute ganz anders einschätzen. Also müssen wir eben klug begründen, warum wir etwas wie einschätzen und wir müssen die Menschen überzeugen. Das gelingt durch Wörter, nicht durch Satzzeichen. Es gelingt, jemanden zu überzeugen, gelingt durch Ausdrücke, Begriffe, Argumentationen, Gedankengänge und nicht durch Fettungen. Das heißt, ein gutes Argument wird durch eine Fettung nicht stärker. Es wird sogar schwächer, weil die Leser denken, oh, es bedarf einer Fettung, um dieses Argument zu verstärken. Offenbar ist es nicht gut genug argumentiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie was draus. Ich freue mich über Feedback. Bis bald.